Damals wie heute, im Fall der NSU-Morde und im Fall des Oktoberfestattentats. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es Verschleierungen gab oder Behinderungen der Ermittlungen. Aber Sie haben vorhin im Gespräch mit Dirk Labs gesagt, etwas war anders. Im Fall des NSU gab es wohl Vorleute vor Ort. Und das war 1980 oder in den 70ern nicht so.
Ich gehe davon aus, dass in den 70er Jahren tatsächlich die Politik, die Polizei und der Verfassungsschutz in diesem Sinne auf dem rechten Auge blind waren, dass sie verkannten, dass von diesen Bewegungen Gewaltbereitschaft und Terror ausgehen wird und dass sie sich auch gegen den Staat wenden werden. Man hat die wertkonservative Präsentation, die sich die Rechten gegeben haben, wir sind für Recht und Ordnung, deutsche Arbeitsplätze für deutsche Arbeiter, all diese Dinge, die damals als Parolen vor sich hergetragen wurden, haben dazu geführt, dass man im Unterschied zur linken Bewegung die Rechten für harmlos gehalten hat und in diesem Sinne auf dem rechten Auge blind war. Diese Erfahrung ist natürlich zu Schanden geworden mit den ersten relevanten rechtsterroristischen Anschlägen und Attentaten der späten 70er und 80er Jahre. Und da setzt natürlich ein, wenn Dirk Labs mit seinen Recherchen belegt, dass man seinerzeit dann gesehen hat, ja, von dieser Seite kann auch Terror, kann auch ein Angriff auf den Staat unternommen werden. Und deswegen infiltrieren wir diese Szene noch mehr, als es eh schon der Fall gewesen war, um wenigstens dort, wo die meiste Gefahr droht, etwas mitzubekommen. Nur, dass man es nicht nach außen kommuniziert hat.
Die Ermittlungen zum Oktoberfestattentat wurden 2014 wieder aufgenommen, auch unter anderem wegen dem Spielfilm Der blinde Fleck. Wie rechnest du denn die Chancen auf Aufklärung aus? Zum Beispiel, ich denke da jetzt auch an diesen einarmigen Mann, den es wahrscheinlich schwierig sein wird, ihn zu finden nach 36 Jahren. Aber rechnest du dir irgendwelche Chancen aus?
Die wichtigsten Chancen wären gegeben, wenn im Zuge der Recherche sich zum Beispiel Asservate anfinden würden. Sie sind ja angeblich alle zerstört worden, aber ich habe erleben müssen, dass mir jahrelang gesagt wurde, es gibt keine Spurenakten mehr. Und die Spurenakten, ungefähr 26 Aktenordner, genauso umfangreich wie die Hauptakte, die bei der Generalbundesanwaltschaft bzw. schon im Bundesarchiv war, die haben sich dann plötzlich angefunden. Diese objektiven Indizien, die Tatort-Asservate liefern könnten, wären der Königsweg. Darauf muss man sozusagen wieder alle Wahrscheinlichkeit hoffen. Im Übrigen gäbe es schon auch noch eine Methode, den Dingen genauer auf den Grund zu kommen. Wenn nämlich die neue Sonderkommission wirklich ernsthaft überprüfen würde, was eigentlich ihre Kollegen der alten Sonderkommission getrieben hat, zum Beispiel jene Asservate aus dem Ermittlungsgang verschwinden zu lassen. Ich kann nicht qualifizieren und könnte nicht beweisen, sind die bewusst zerstört worden, sind sie verloren, verschlampt worden. Das ist auch nicht meine Art, weil ich nicht gerne unbeweisbare Sachen in die Welt setze. Aber die, die jetzt an der Sache arbeiten, müssten dem nachgehen. Wieso verschwindet die Hand des Täters? So wird es in den Akten von diesen Beamten der alten SOKO wirklich bezeichnet, von ihnen nicht nach Karlsruhe zum Ermittlungsführer geliefert worden ist. Was für ein wichtigeres Asservat kann es geben, als was sie als Hand des Täters bezeichnen? Und deswegen ist es natürlich historisch nicht uninteressant, dass man genau an den Punkten, an denen solch wichtige oder gravierende Versäumnisse geschehen sind, nachforscht, warum sie geschehen sind. Das könnte den Schlüssel zum Hintergrund der Tat möglicherweise bieten.
Durch die zeitliche Distanz gibt es irgendwie eine Chance darauf, dass da vielleicht Leute, die damals im Amt waren, in hohen Positionen, vielleicht jetzt in Rente sind und dass da Chancen bestehen auf so eine Aufklärung?
Mein Eindruck ist, dass es eben das Problem ist, dass der Generalbundesanwalt Range dieselbe Behörde, wenn auch eine ganz andere Generation von Kommissaren und Ermittlern beauftragt hat, die Vorgänge zu untersuchen, die eben die Ermittler ihrer früheren, jetzt längst pensionierten Kollegen betrifft. Eine solche ermittlungskritische Untersuchung muss von außerhalb geschehen. Und das ist im Auftrag des Generalbundesanwaltes verabsäumt worden, da eine andere Behörde wie beispielsweise das Bundeskriminalamt zu beauftragen. Es ist immer die Gefahr, in welcher Institution auch immer, dass es eine Art von Chorgeist gibt, der über Generationen wirkt. Das sollte vermieden werden.
Sie haben am Mittwoch auch eine Klage erwähnt. Da ging es um die Auskunft über V-Leute.
Die Wehrsportgruppe Hoffmann war als sehr bedeutende rechtsextreme Organisation damals in den 70er und 80er Jahren natürlich von diversen Nachrichtendiensten durchsetzt. Denn das Mittel der Wahl, die rechtsextreme Szene zu penetrieren, war immer schon V-Leute in diesen Organisationen zu werben, die selbst Mitglied dort sind oder dort mitmachen. Und wieso sollte man das ausgerechnet bei der damals bedrohlichsten Gruppierung unterlassen haben? Also käme es darauf an, dass man von diesen heute irgendwo im Rentenalter verstreut lebenden Personen, die Gruppe gibt es ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr, zu erfahren, was denn eigentlich damals in der Gruppe ablief und was damals von ihnen beobachtet und berichtet worden ist. Es gibt ja Akten darüber, mit Sicherheit. Dieses Ansinnen seitens der Bundestagsfraktion der Grünen und der Linken ist von der Bundesregierung abschlägig beschieden worden mit der Begründung, das Staatswohl sei gefährdet. Worin sieht die Bundesregierung die Gefährdung des Staatswohls? In der möglichen Gefährdung dieser ehemaligen V-Personen innerhalb der rechtsextremen Szene damals in der Wehrsportgruppe Hoffmann und anderen rechtsextremen Gruppierungen. Das ist beliebig unwahrscheinlich, dass Leute, die heute irgendwo als Rentner rumhängen, von ihren mittlerweile selber irgendwo rumhängenden ehemaligen Kameraden bedroht werden an Leib und Leben. Aber das Leben genommen wurde 13 Personen, die ermordet worden sind und insgesamt 200 Verletzte. Das ist das Rechtsgut, um das es geht. Wenn wir sagen, wir möchten, dass die Hintergründe dieses Attentats aufgeklärt werden, das sind vollendete Straftaten und Bedrohungen von Leib und Leben. Und ich kann nur sagen, die Öffentlichkeit darf nicht hinnehmen, dass mit dieser Begründung diese Chance zur Aufklärung, zum tieferen Einblick in die damaligen Geschehnisse verwehrt wird. Also dadurch, dass die Bundestagsfraktionen der Linken und der Grünen sich mit einer Organklage an das Bundesverfassungsgericht gewandt haben und eben genau diese Abwägung überprüft wissen wollen, sehe ich eine gewisse Chance. Das Bundesverfassungsgericht hat uns immer wieder mit ganz guten Sprüchen und Urteilsfindungen überrascht.
Wie war das auf eurer Lesereise mit der Glabs zusammen, als ihr in Donaueschingen wart, die Heimat von Gundolf Köhler, dem vermeintlichen Einzeltäter? War das was Besonderes oder war das nur ein Ort wie jeder andere?
Ich habe einen Zeugen, den ich damals bei meinen Recherchen kennengelernt habe, wieder getroffen, einen ehemaligen Lehrer von Gundolf Köhler, der mir damals auch geholfen hat, dabei eine differenzierte Sicht von Gundolf Köhler zu erlangen. Das war ja dringend notwendig, weil diese Monsterisierung dieses jungen Mannes ja eben auch die Neugierde und das Nachfragen der Menschen verhindert hat. Die Geschichte, die damals vorgeprägt worden ist, von Herrn Staatsschutzchef Langemann vorgeschickten Journalisten, die hat ja dazu beigetragen, diese Tat als die Tat eines Verrückten, der ein einzelnes Problem als Person darstellte, hinzustellen. Und wenn das auf diese Art und Weise abgeklärt und geschlossen wird und so über einen Toten, der sich ja auch nicht wehren kann, geredet wird, dann erlahmt natürlich das Interesse daran, die Hintergründe zu klären. Dies war die subtile Strategie, die damals leider Gottes Wirkung gezeigt hat.
Der Film Der blinde Fleck, da hast du zusammen mit Daniel Harrich das Drehbuch geschrieben. Wie zufrieden bist du denn mit dem Ergebnis und auch der Darstellung deiner Person von Benno Fürmann, dem Schauspieler?
Ich bin vor allem deswegen auch sehr glücklich, weil in dieser Zusammenarbeit mit Daniel eines möglich war. Beide hatten verschiedene Herangehensweisen Daniel wollte einen spannenden Politthriller machen. Ich wollte sicherstellen, dass die Grundlinien dessen, was historisch passiert ist, wirklich einigermaßen korrekt wiedergegeben werden. Und normalerweise ist es ja so, Filme haben ein Happy oder auch ein Bad End. Und das, was man sich vorstellen könnte, dass nämlich am Ende die Geschichte gelöst wird mit einer ganz bestimmten Erklärung, das haben wir unterlassen. Das war mir ein ganz wichtiges Bedürfnis, dass ich gesagt habe, die Geschichte ist in der Realität nicht gelöst. Deswegen will ich nicht einen Kinofilm haben, wo man nach 90 Minuten rausgeht und sagt, oh ja, das war irgendwie der Verfassungsschutz. Also entweder die einen sagen Verleumdung eines linken Autors und Filmemachers, die anderen sagen, ja, das wussten wir schon immer. Und was passiert? Nichts. Nach dem offenen Schluss ist ja so viel passiert. Es haben sich so viele Leute an uns gewandt, an den Anwalt der Opfer Werner Dietrich und an mich. Und haben eben ihre abweichenden Beobachtungen, ihre Beiträge zu dem, was auch sie aufgrund ihrer Erfahrungen für offen und ungelöst halten, uns mitgeteilt. Und das hat ja den ganzen Stein ins Rollen gebracht. Also das ist zunächst mal, was mir generell zum Film einfällt, dass ich damit sehr, sehr zufrieden bin und dass Benno Fürmann das auch so gelöst hat, dass er von seinem Rollentyp, den er eigentlich in den meisten seiner anderen Filme verkörpert, abweicht und einen eher zweifelnden und eher bedächtigen oder in seinen Schlüssen vorsichtigen Typen vorstellt. Das hat mir auch sehr gut gefallen und dafür bin ich ihm sehr dankbar, denn das ist irgendwie so, wie ich mich selber sehe.
Melden sich immer noch Zeuginnen und Zeugen bei euch?
Immer wieder mal, ja.